Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Und wieder wird geflüstert. Hallo Andi, mittlerweile in der 7. Folge beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit allen Themen rund ums Thema E-Mobilität. Mein Name ist Wilma Fasola, ich bin Redakteurin bei Renier Medien Schweiz und ja, mitverantwortlich für die Specials der Handelszeitung.
Hallo Wilma, auch von meiner Seite ein herzliches Hallöchen. Wie du schon gesagt hast, mein Name Andi Engel, bin Automobilitätsredakteur beim Blick oder auch bei RMS, bei Renier Medien Schweiz. Und eben mit Fokus auf Automobilitätsthemen. Heute wollen wir mal so im Alltag hören, wie es ist, von einem Benziner auf Stromer umzusteigen.
Genau, und da du mich noch nicht überzeugen konntest, das zu machen, haben wir andere Leute dazu befragt und wollten mal wissen, warum sie gewechselt haben und wie sie den Wechsel erlebt haben.
Ja, leider konnte ich dich noch nicht überzeugen, muss ich sagen, denn es sprechen ja doch sehr viele Argumente für den Stromer. Aber eben in der heutigen Folge kommen wirklich mal Leute zu Wort, die Stromer, ich fahre ja viel Testwagen, aber die wirklich Stromer so im richtigen Leben, sage ich mal, der eigene Stromer, die auf Elektro umgestiegen sind und die da auch einige interessante Dinge zu berichten haben. So viel kann ich jetzt schon mal verraten auf jeden Fall.
Ja, in einer der letzten Folgen habe ich ja darüber gesprochen, dass meine Mutter eigentlich die klassische E-Autofahrerin wäre, haben Carport daheim, Eigenheim, Solar auf dem Dach und sie fährt definitiv nie mehr als 30 Kilometer damit. Gerade jetzt war das Thema wieder bei uns super aktuell daheim oder daheim nicht, weil hier in Zürich, meine Eltern haben mich in Zürich besucht. Und es war so, dass sie sind mit dem Auto meines Vaters gekommen und das hat quasi an der Schweizer Grenze plötzlich nicht mehr Gas gegeben. Darüber gab es natürlich dann viele Diskussionen, weil er fährt einen Diesel. Da ging es natürlich darum, ob jetzt die Zeit ist, auf ein E zu wechseln. Zumindest einer von beiden.
Ja. Was war denn? Also er hatte keinen Sprit mehr oder ist was kaputt gegangen? Oder was ist da genau passiert an der Schweizer Grenze?
Er ist selber Mechaniker und er hatte schon eine Ahnung. Und es war wirklich dann so das Abgasrückführungsventil. So, genau.
Okay.
Danke an die kleine Garage in Oerlikon, die das relativ schnell wieder repariert hat. Und so konnten wir dann weiter nach München fahren. Da war die Geschichte natürlich auch nochmal Thema. Ja, in dem Zusammenhang ging es dann noch darum, der Partner meines Bruders ist gerade wieder aufgefordert worden, sich ein neues Auto auszusuchen als Firmenwagen. Und er hatte die Wahl zwischen Hybrid und Full E.
Und wie ich fast schon befürchte, für was hat er sich entschieden? Für den Hybrid?
Natürlich für den Hybrid, ja. Weil er ist da auch, was die Reichweitenangst betrifft, mir ziemlich ähnlich.
Wobei das ja auch nicht ganz unbegründet ist, aber schon mehrheitlich unbegründet. Darüber sprachen wir ja auch schon in den vergangenen Folgen ab und an mal. Aber eben, das bedeutet natürlich immer, wenn du von Benziner auf Stromer wechselst oder vom Verbrenner auf Stromer, es ist natürlich eine Umgewöhnung, bedeutet für alle Umgewöhnung. Wenn du das noch nie hattest, bist du natürlich skeptisch, aber es gestaltet sich eigentlich gar nicht so schwierig.
Mhm. Und wie wir eingangs gesagt haben, haben wir deshalb einfach mal bei Leuten nachgefragt, die diesen Wechsel vollzogen haben. In meinem Fall war das Umberto Ferrari. Umberto kenne ich schon viele Jahre und zwar ist sein Hauptjob, er erstellt die Roadbooks für Oldtimer-Rallys. Hat viele der Rallyes, die ich mitgefahren bin, die Passione Caracciola oder Passione Engadiner, quasi mit seinem Roadbook vorgegeben. Daher kennt er sich natürlich enorm gut aus, wenn es um Kilometeranzahl und Reichweite geht. Er selber hat übrigens einen super schönen Oldtimer, wie ich sagen muss, ein Bugatti T40 GS. Und mit dem ist er sogar 223 die Mille Miglia gefahren. Und daher war ich natürlich enorm gespannt, was er zu E-Autos zu sagen hat.
Ja, kann man glaube ich auch sein. Ich glaube, die sich ein bisschen mit Oldtimer-Rallys auskennen, Mille Miglia ist ja so die Oldtimer-Rally schlechthin. Also wirklich, da kann man auch nicht einfach so mitfahren mit seinem alten, was weiß ich, Audi, Oldtimer, Audi 100 oder so. Da braucht man schon auch einen ordentlichen fahrbaren Untersatz. Ja, bei ihm jemand, der wohl seine Tage immer rund ums Thema Auto verbringt, der hat da bestimmt was zu erzählen und sicher eine klare Meinung. Und wobei ich denke, bei ihm wird es dann eher pro Benzin sein als pro Strom. Oder ja, was hat er so berichtet?
Ich nehme es mal nicht vorweg. Aber es geht in die Richtung. Und zwar hat ihn das Auto jetzt nicht voll überzeugt, sagen wir es so. Mhm. So war es vor 2 Jahren, haben sie ein neues Auto gebraucht. Und bei ihm ist es so, er hat auch alles zu Hause. Photovoltaikanlage, eine Speicherbatterie, Wallbox. Das habe ich auch nicht gewusst. In Italien wird das zu 100% von der italienischen Regierung mitfinanziert und war somit für ihn kostenfrei. Die ganze Infrastruktur für daheim. So neugierig wie er war, hat er sich einen vollelektrischen Peugeot 208 als Zweitwagen für die Nutzung in der Stadt gekauft. Aber er hat auch darüber nachgedacht, mal zu gucken, wie das so ist, ihn als Erstwagen zu testen und zu fahren. Genau, weil sein Hauptauto ist auch ein Diesel.
Du hast mir im Vorgespräch vor der Aufnahme hast mir noch sowieso erzählt, dass Italien gerade relativ viel macht, so um die E-Mobilität zu pushen. Was wird denn da sonst noch genau umgesetzt? Kannst du das ein bisschen noch erzählen, was du da...
Ich habe selber nachgelesen. Ja. Wie ich sagte, war ich auch überrascht, wie viel Italien eigentlich in dem Bereich tut. Und habe daher nochmal ganz genau nachgeschaut. Und jetzt gerade Anfang August kam raus, dass ab September sogar wieder der eigentliche Kauf eines E-Autos mitfinanziert wird. Das ist ein sogenannter Eco-Bonus, nennen die das. Diese EU-Mittel sollten eigentlich als Basis dienen, die Infrastruktur in Italien auszubauen. Da wurde aber das Ziel verfehlt und jetzt gibt es irgendwie knapp 600 Millionen Euro. Die möchte man quasi jetzt umschiften als Zuschuss zum Kauf eines E-Mobilitätsautos.
Okay, das heißt eben, also E-Autokauf wird gefördert.
Genau.
Infrastruktur, stand da auch noch irgendwas? Wird da auch noch irgendwas gemacht oder wird da jetzt gar nichts mehr?
Habe ich jetzt gar nichts zu gefunden, müsste ich dann selber nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, also das fand ich schon, also die Summe von 600 Millionen finde ich jetzt schon.
Hört sich auf jeden Fall vielversprechend an, ja.
Genau. Dann würde ich doch sagen, hören wir einfach mal rein, was Umberto uns so zu seinen Erfahrungen zu berichten hat.
Ja, du hattest gesagt eben, der spricht nicht perfekt Deutsch.
Genau, also er spricht besser Deutsch als ich, wirklich Italienisch, das muss ich zugeben.
Ja.
Aber einfach um sich auch sicher zu sein, hat er es abgelesen. Daher klingt es wahrscheinlich auch abgelesen.
Okay, aber hören wir mal rein.
Genau.
Das Auto war außergewöhnlich, sowohl für das Fahren als auch die Geräuschlosigkeit und den Einsatz in städtischen Gebieten mit eingeschränktem ZTL-Verkehr. Problematisch hingegen ist die Autonomie und das Aufladen vor allem im Winter, wenn die Heimproduktion fast null ist. Hohe und ungünstige Ladekosten im Vergleich zu Benzin, Ladestationen nicht leicht zu finden und in ungünstigen Bereichen lange Ladezeiten. Der Wechsel vom Verbrennungsauto zum Elektroauto war sehr einfach.
Dieses einfach war einfach im Handling, aber jemand, der sich mit Autos auskennt, ist wahrscheinlich auch nicht so schwer, irgendwie umzusteigen.
Ganz kurz, ein Wort habe ich nicht ganz genau verstanden von dem Herrn Ferrari. Am Anfang hat er was gesagt, in manchen städtischen Bereichen. Was hat er da genau gesagt an der Stelle?
Das sind die ZTL-Bereiche und das sind verkehrsberuhigte Zonen, in der eigentlich hauptsächlich nur noch Elektro- und hybride Fahrzeuge einfahren dürfen.
Okay.
Er hat gesagt, sie werden wieder zurückwechseln. Also das Auto hat einfach nicht überzeugt und es sei für ihn nicht wirtschaftlich. So hat er es ausgedrückt, als wir uns weiter darüber unterhalten haben. Und was natürlich auch mit seinem Beruf zu tun hat. Also bei ihm ist es, er muss lange Strecken fahren, er fährt die Rallye-Strecken jeweils ab. Und er sagt, er hat genug zu tun und muss da nicht noch sich überlegen, an welcher Station er irgendwie laden kann.
Mhm.
Genau, hören wir doch einfach in sein zweites Statement rein. Und da war die Frage, würden Sie wieder zurück zum Verbrenner gehen? Oder warum vielleicht auch nicht?
Auf jeden Fall. Das gesamte Management des Elektroautos war teurer als das mit Benzinauto. Selbst in meinem speziellen Fall mit völlig kostenloser Stromerzeugung. Ich musste die Photovoltaikanlage nicht amortisieren. Weitere Nachteile sind reduzierte Autonomie, zu lange Ladezeiten, lange und komplexe Reiseplanung. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung mit objektiven Daten ergab sich, dass die höheren Kosten des vollelektrischen Autos nach 4 Jahren amortisiert werden, wenn das Auto gewechselt werden muss, weil der Mieten-Leasing-Vertrag ausläuft, aber vor allem für die Unbekanntheit der Akkulaufzeit. Nach 3 Jahren ist eine Verringerung der Batteriekapazität zu verzeichnen, wodurch die Reichweite von 360 auf 320 Kilometer reduziert wurde.
Gut, da muss ich jetzt vielleicht mal kurz noch zusammenfassen, was Herr Ferrari da hauptsächlich kritisiert. Also jetzt vielleicht ganz am Schluss, dass die Batterien einen kleinen Rückgang haben. Also wenn ich mir die Zahlen angucke von 360 auf 320, wenn ich das hochrechne, sind etwa 10%. Also sie hat immer noch 90%. Mhm. Das ist ja auch bei modernen Batterien, sagt man etwa nach 100.000 oder 200.000 Kilometer, dass die immer noch bis zu 90% haben. Also das ist dann nichts Ungewöhnliches. Zum einen aber kritisiert er auch die hohen Ladekosten im Winter oder beziehungsweise unterwegs. Ich habe es nicht ganz genau verstanden, wie hoch die Kosten sind unterwegs. Weiß ich natürlich nicht in Italien am öffentlichen Netz. Aber wie er, glaube ich, gesagt oder wie du gesagt hattest, er hat, glaube ich, auch eine Photovoltaikanlage zu Hause. Und in Italien scheint ja auch im Winter auch die Sonne. Deswegen, wenn er natürlich immer zu Hause konsequent lädt, ich glaube nicht, dass dann... Also das weiß Herr Ferrari natürlich besser als ich, aber ich würde jetzt das so einschätzen, eigentlich sollte der ja nicht so hohe Ladekosten haben. Die lückenhafte Ladeinfrastruktur abseits der Autobahn, immer wieder ein Thema in Italien. Da muss Italien definitiv noch nachlegen, vielleicht auch mit diesen Fördermillionen, die sie da gekriegt haben. Aber was er eben hauptsächlich bemängelt, ist die Reichweite seines Peugeot E208. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist schon wirklich ein älteres Auto, was Herr Ferrari sich da gekauft hat. Das ist wirklich nicht mehr brandneu. Das heißt, es hat auch nicht einen großen Akku, der ist etwa 50 Kilowattstunden. Mhm. Also so die Reichweite sollte so maximal 400 Kilometer, auf Autobahn natürlich weniger. Aber eben, das ist ein Kleinwagen. Also mit einem Polo, sage ich jetzt mal, gut, klar, kann man auch lange Strecken fahren, aber es ist jetzt nicht ein Reisewagen, so wie irgendwie ein Touran zum Beispiel. Wie dein Vater fährt.
Der dann manchmal auch irgendwie...
Aber ich sag mal eben, das ist wirklich ein Kleinwagen, der mehr für den städtischen Verkehr oder eben so für Touren bis 300 Kilometer kein Problem. Aber du lädst dann natürlich auch länger, weil der einfach auch noch nicht so eine schnelle Schnellladeleistung zur Verfügung stellt, so als andere Modelle. Und dann das einfach mal noch zusammengefasst, was er so kritisiert hat.
Ja, nee, vollkommen in Ordnung. Ich habe ihn einfach befragen wollen, wenn er das als Erstwagen benutzt hätte, bei dem seiner Tätigkeit, die er macht. Da ist es dann einfach, er fährt abseits der Autobahn, weil Oldtimer-Rallys finden definitiv nicht auf der Autobahn statt. Da ist es mit der Infrastruktur in Italien einfach schwierig. Und wenn, dann sind die Kosten wohl sehr hoch. Aber klar, als Zweitwagen lädst du ja in der Regel daheim.
Ich denke auch für Herrn Ferrari gibt es definitiv viele andere Modelle, die auch für längere Strecken besser geeignet wären. Von den Ladekosten dann abgesehen, klar, Ladekosten zahlt man nicht immer gleich, aber für eine Kilowattstunde zahlt man, egal ob ich einen Porsche fahre oder einen Peugeot, zahlt man immer gleich viel. Und klar, im italienischen Hinterland, dass es da noch ein bisschen lückenhaft ist, die Infrastruktur, kann ich mir auch vorstellen. In der Schweiz oder in vielen anderen Ländern sind wir aber schon deutlich weiter. Aber natürlich eben, ich kann mir natürlich vorstellen, dass du dich jetzt auch ein bisschen in deiner Skepsis gegenüber die immer noch vorhandene Skepsis, dass du dich da auch ein bisschen bestätigt.
Nein, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Nein, natürlich. Also ich wusste natürlich auch, mit wem ich spreche. Ich fand es deshalb erstens spannend, dass er es ausprobiert hat. Aber klar, seine Erfahrungen sind seine ganz persönlichen Erfahrungen. Mhm. Und er hat halt einfach einen Job, wo er immer weiter Strecken und über Land fahren muss. Und das, wie gesagt, in Italien meistens, auch in der Schweiz natürlich. Aber er hat einfach gesagt, für ihn sind lange Reisen unmöglich, besonders wenn es um seine Geschäftsreisen geht, mit diesem Auto.
Mit diesem.
Sicher auch aus gewissen Gründen, wie du sie gerade genannt hast.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Von dem eher skeptischen Umsteiger, der vielleicht jetzt eben, ob er sich nochmal ein Elektroauto kaufen will, das ist ja auch so, wenn du eine Fleischalternative mal probierst und die war dann nicht gut, dann sind dann gerade alle Fleischalternativen schlecht. Ist vielleicht auch ein bisschen jetzt da der Fall. Aber von diesem eher skeptischen Beispiel von einem Umsteiger, wir konnten auch noch in dieser Folge noch mit einem anderen Umsteiger sprechen. Das ist der Dario Jukic, der wohnt in Luzern. Mhm. Und der hat einen ähnlich interessanten Background zu Autos wie der Umberto Ferrari. Der Herr Jukic ist vom Beruf Automechaniker und der fährt etwa seit 4 Jahren Tesla. Wir hören mal kurz rein, was ihn zu diesem Wechsel überhaupt bewogen hat, dass er von einem Verbrenner zu einem Stromer umgestiegen ist.
Sehr gerne.
Es ist dazu gekommen, dass durch Benzinpreise ganz einfach, Corona damals, Benzinpreise, die gestiegen sind bis saisonendlich. Und dadurch, dass ich mächtig bin, auch ein bisschen Kontakt habe mit den Autos natürlich und nicht mehr so Lust hatte auf Altöl, auf Verbrennermotoren, die stinken, die einfach nicht mehr Zukunft sind. Für mich war der Umstieg sehr, sehr leicht. Dadurch, dass ich bei Tesla auch den Strom nicht zahlen muss, also Free Supercharging habe, war das für mich eigentlich gar keine Frage. Ich habe es gerade am Portemonnaie gemerkt, ich habe mich viel freier gefühlt. Ich mache eigentlich, ja, es ist viel angenehmer als mit einem Benziner.
Er hat in seiner Antwort über Free Supercharging gesprochen. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was damit gemeint ist.
Genau, also ich glaube, was er meint am Anfang, wenn du halt, ich glaube, das war bei Model S und Model X von Tesla, das sind ja die wirklich die hochpreisigen, da hast du am die ersten, ich weiß nicht wie viele Jahre, wenn du einen neuen Tesla gekauft hast, konntest du an allen Superchargern gratis tanken bzw. laden.
Okay.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, er hat den Occasion gekauft, also müsste er das wahrscheinlich noch dabei gehabt haben. Das lohnt sich dann natürlich enorm, wenn du natürlich dann gar keine Ladekosten unterwegs hast. Ich glaube, egal bei welchem Tesla, heute ist es nicht mehr gratis an den Superchargern, aber doch auch noch vergünstigt, zumindest für die Tesla-Kunden.
Okay.
Genau, und weil die Reichweitenangst ja auch bei vielen und auch bei dir immer noch so mitschwingt, habe ich natürlich Dario Jukic auch noch gefragt, was er denn für Erfahrungen gemacht hat auf längeren Strecken und ob man wirklich viel länger braucht, als wenn man jetzt mit einem Verbrenner unterwegs ist.
Also, das ist die Frage, kann man auch auf einen Verbrenner überschwenken? Also, wenn man vergisst zu tanken, bleibt das Auto ausstehen. Also, man muss schon mit Köpfchen dabei sein. Man kann nicht einfach reinhocken und losfahren und hoffen, dass die Sonne einem das Auto auflädt. Man muss schon mitdenken. Und also ich bin schon größere Strecken gefahren, auf Amsterdam, auf Berlin, auf Kroatien, Bosnien, mit dem Elektroauto. Und ich bin nie liegen geblieben und habe auch nie Angst gehabt, dass ich liegen geblieben. Überhaupt nicht. Länger braucht man schon. Ich sage, für 1000 Kilometer hat man vielleicht 2 Stunden länger. Weder mit einem Benziner, aber durch das, dass man alle 3-4 Stunden anhält, geht das Auto laden, kann man schnell einen Kaffee nehmen. Es ist entspannter zu reisen, es ist nicht so hektisch. Man nimmt sich einfach die Zeit, haltet da, trinkt einen Kaffee und die Ladezeiten, die sind, also bei mir jetzt, beim älteren Tesla-Modell, das sind 45 Minuten bis maximal eine Stunde, dann ist man wieder voll und dann hat man wieder seine 400 Kilometer, also finde es eigentlich nicht schlecht.
Doch im Gegensatz zu dem Fachmann sind anscheinend seine Kundinnen und Kunden sind da auch immer noch sehr, sehr skeptisch. Also es herrscht einfach diese große Skepsis gegenüber Elektro. Und umso erstaunter sind die Kunden dann auch, wenn Dario Jukic dann von den Vorteilen von den Stromern berichtet, wie er im nächsten Statement noch ein bisschen ausführt.
Okay.
Sie sind sehr skeptisch. Die Leute reagieren sehr komisch, weil sie eben sagen, was du machst, fahrst ein Elektroauto. Und ja, sind meistens ja Scheissdreck und kein Geräusch, kein Ton. Und, aber bis ich ihnen erkläre, dass ich nicht jedes Mal 8 Liter Öl ablassen muss und wieder auffüllen und Filter und es ist dreckig und stinkt. Wenn sie nachher sehen, dass ich statt vorne einen Motor auch einen Kofferraum drin habe und dass ich das Auto mit dem Handy kann zu mir rufen, dann sind sie aber schon begeistert. Und das bei einem älteren Modell, was sie noch lange nicht können, es gibt schon viele Vorteile, die sie sehen. Und die meisten haben auch keine Lust wirklich auf die Ladezeit. Alle haben das Gefühl, das ist so viel. Aber ich finde, so nach 4 Stunden Autofahren, mal eine halbe Stunde Pause, das ist genau richtig. Und die heutigen Elektroautos, die schaffen es wirklich unter einer halben Stunde vollladen. Ich habe das Gefühl, wenn man, tja, man das mit dem Tanken vergleicht, sind wir nicht mehr viel weiter. Also wir sind schon recht nahe an dem.
Dann hat er nur Wilmers als Kunden.
Ja.
Zumindest sehr viele Wilmers.
Ja, ich glaube eben, die meisten Kunden, wenn du noch nie Erfahrung hattest, ja, man ist skeptisch, aber umso cooler, also jetzt aus meiner Perspektive, finde ich dann halt auch, wenn man dann so ein Mechaniker wie den Herrn Jukic hat, der da wirklich recht authentisch das, glaube ich, auch rüberbringen kann. Und auch über Reparatur- und Servicekosten haben wir mit Dario Jukic gesprochen. Und da Wir hatten ja vorhin das Thema schon mal angesprochen, aber ich will dich jetzt mal ganz direkt fragen, was hat denn der neue Filter bei dem Touran von deinem Vater gekostet? Weißt du das?
Sagen wir es so, für einen sehr sparsamen Westfalen tat es sehr weh. Also wir waren mit allem drum und dran, mit Teil, mit Einbauen und bei ungefähr 1.500 Franken. Der Umrechnungskurs zum Euro ist natürlich jetzt auch nicht gerade zu seinem Vorteil gewesen. Also es waren natürlich wirklich hohe Kosten. Wenn ich mir jetzt aber so die Schilderung von Herrn Jukic anhöre, finde ich natürlich auch super spannend, dass jemand, der eine eigene Garage hat, dieses Experiment für sich auch gemacht hat und es ihn sogar voll überzeugt hat. Vor allen Dingen, da gebe ich dir recht, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, gerade diese Servicekosten, das ist ja was viele halt nicht sehen, wenn es um die Frage geht. Am Anfang. Mhm. Genau. Und das natürlich bei ihm hat sich wahrscheinlich schon vorher darüber Gedanken gemacht, was im Gesamten die Kosten sind und wann sich das amortisiert hat.
Aber vielleicht auch für deinen Vater, vielleicht auch jetzt spannend, wenn wir jetzt noch den nächsten Einspieler noch bringen, weil da erklärt er dann auch, wie viel günstiger dann das Elektroauto auch ist. Also hören wir doch da noch kurz rein. Mhm.
Die zwei Autos in der Wartung, das ist ein ganz grosser Unterschied. Bei einem Verbrenner-Benziner hast du Alljahrwartung, wo du Ölfilter, zum Teil Zündkerzen musst ersetzen. Dann hast du grosse Reparaturen mit Auspuffanlagen, Katalysatoren, Dieselpartikelfilter, die extrem teuer sind. Da kostet der Filter schnell mal 2.500-3.000 Franken. Beim Elektroauto habe ich gar keinen Service. Also das, was ich machen muss bei ihm, sind Bremsen ganz normal, Reifen. Und sonst habe ich nichts zum Einfüllen. Das Einzige, was ich einfülle, ist mein Scheibenwischwasser. Und fertig. Das kann ich eben. Ich muss nicht alle Jahr in einen Service. Ich muss nicht alle Jahr x Liter Öl rein, raus. Also es ist ein riesen Vorteil zum Verbrenner. Und auch Kosten natürlich. Man hat nicht alle Jahre einen Service, der 1'000er kostet. Und eben, es sind viel weniger Teile verbaut. Viel, viel weniger Teile als jetzt bin ich ein Benziner.
Also wie wir gehört haben, überwiegen die Vorteile von einem Stromer gegenüber von einem Verbrenner bei weitem, zumindest im Falle vom Automechaniker Dario Jukic. Aber um das Thema vielleicht auch noch ein bisschen versöhnlicher abzuschließen, es ist auf jeden Fall nicht so, dass Dario Jukic sich nie mehr ans Steuer eines Verbrenners setzen würde. Und das führt er in der nächsten Antwort noch kurz aus.
Okay, dann hören wir da doch auch nochmal rein.
Zurück zu einem Verbrenner, ja, ein alter VW-Bus, ein Golf 1, so auf dieser Basis zurück zu einem Benziner, wo man ein Wochenendauto hat, dass man trotzdem noch ein bisschen das Feeling hat vielleicht von früher, aber so für den Alltag zurück auf einen Benziner, auf einen Verbrenner, nein, ganz sicher nicht.
Also für den Alltag ein Stromer und fürs Fahrvergnügen in der Freizeit quasi ein Oldtimer. Könntest du dich damit vielleicht auch anfreunden, Wilma?
Muss ich nur noch den Sponsor dazu finden, der die zwei Autos bezahlt. Oder zumindest den Oldtimer, den ich dann daneben stelle, wenn ich dann den anderen gegen den Stromer getauscht habe.
Ja.
Weil du gerade persönlich sagtest, ich habe dann noch mal ganz zum Schluss noch einen Kommentar von Umberto gerne noch, den ich auch vorlese, zwar mit weniger Gestik, als er das natürlich tut. Da ging es einfach um die Mobilität der Zukunft, wie er das sieht. Er meinte, dass das Elektroauto, wie es heute konzipiert ist, nicht allein die Zukunft der Mobilität ist und seinen Augen müssen andere technologische Wege beschritten werden, wie zum Beispiel Wasserstoff, sowohl als Brennstoff in Verbrennungsmotoren, hat er gesagt, oder auch als Rohstoff für die Kernfusion von Wasserstoff. Aber da bin ich bei dir, es braucht Alternativen. Also da ist er auch, ist er auch deiner Meinung oder der Meinung ganz viel anderer. Und der Meinung bin ich ja auch. Also Alternativen braucht es und genau darum haben wir uns überlegt, die nächste Folge, schauen wir doch mal, was es alternativ zum E-Antrieb noch gibt, wenn es um das Thema Mobilität geht.
Genau, ja, das wird sicher spannend, weil auch was jetzt Herr Ferrari da noch angesprochen hat, eben Thema Wasserstoff für den Antrieb von Autos oder eben E-Fuels kommt natürlich dann auch noch ins Spiel. Wahrscheinlich hat er das wahrscheinlich auch noch ein bisschen gemeint. Werden wir schauen, werden wir uns auch sicher drüber unterhalten. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die nächste Folge. Aber jetzt erstmal danke ich dir, Wilma, für den heutigen Austausch, den wir wieder hatten. Wieder sehr spannend. Mehr Infos zu den erwähnten Themen finden unsere ZuhörerInnen natürlich wie immer in den Shownotes. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Und sonst schaltet wieder gerne in 2 Wochen ein, wenn hier wieder Elektro geflüstert wird. Und damit noch ein letztes Wort an Wilma.
Ja, wie immer super spannend. Wir sind nicht immer einer Meinung, das ist so. Wir hatten dann wohl auch jeweils den richtigen Gesprächspartner.
Anscheinend, ja.
Auch ich verabschiede mich und freue mich auf in 2 Wochen.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.